NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juli 1793. Der Todestag des französischen Revolutionärs Jean-Paul Marat.
Ich bin das Auge des Volkes,
schreibt Jean-Paul Marat in seiner revolutionären Zeitung L'Ami du Peuple, zu Deutsch der Volksfreund.
Über 300 eingetretene Vorhersagen beweisen, dass ich die Menschen und Dinge zu beurteilen weiß.
Berüchtigt ist Jean-Paul Marat für seine prophetische Ader, aber auch für seine Hetztiraden auf politische Gegner.
Keine Gnade,
fordert er am 10. August 1792 von seinen Lesern.
Rettungslos seid ihr verloren, wenn ihr euch nicht beeilt, die korrupten Stadt- und Departementräte, die vaterlandsfeindlichen Friedensrichter und die verdorbensten Mitglieder der Nationalversammlung auszumerzen.
Marat ist ein Mann der Medien, mit ähnlichen Fähigkeiten wie Donald Trump oder Emmanuel
Macron.
Sagt Biograf Olivier Coquart aus Paris. Marats Feinde aus dem konservativen und royalistischen Lager der Französischen Revolution bezeichnen ihn als
Wahnsinnigen, Monstrum, Bluthund, epileptisches Reptil.
Marat ist kein Mann aus dem Volk, aber er weiß, wie man zum Volk spricht. So wird er zu einem der Erfinder des modernen Journalismus. Er begründet einen neuen Typ von Presse in Frankreich. Viele kopieren Marat während der Revolution, weil sie spüren, dass er versteht, wie man die Leute mobilisiert, wie man Zeitungen verkauft. Im 19. und 20. Jahrhundert wird er unzählige Nachfolger in der Meinungspresse haben, in den Zeitungen, die zur Gewalt aufrufen.
So der Pariser Revolutionshistoriker Patrice Genifay.
Ich habe die Gelegenheit gehabt, vorzuschlagen, Charlotte Corday, seine Mörderin, in das Pantheon zu überführen. Ich bin ihr dankbar, dass sie Marat getötet hat. Er stachelte zur Gewalt auf, zum Blutvergießen. Er forderte, dass immer mehr Köpfe rollen müssten. Er hat so eine sehr negative Rolle gespielt beim Ausarten, beim Außer-Kontrolle-Geraten der Revolution.
Doch ist das Pantheon, der Ehrentempel für die herausragendsten Franzosen, der richtige Ort für die Mörderin eines gewählten Abgeordneten des Nationalkonvents? Ironie der Geschichte, Jean-Paul Marat ist nach seinem Tod selbst dorthin überführt worden, als gefeierter Märtyrer der Revolution. Seit langem ist die Rezeptionsgeschichte des Attentats ein eigenes Forschungsfeld. Doch welche Bilder stimmen? Wie soll man diesen Anstifter zum Massenmord 225 Jahre nach seinem Tod bewerten? Geboren wird Jean-Paul Marat am 24. Mai 1743 im schweizerischen Neuchâtel. Sein Vater, ein Zeichner aus Sardinien, sorgt für eine solide Ausbildung. Im Alter von 16 Jahren zieht es Marat in die Ferne, über Bordeaux zum Medizinstudium nach Paris.
Danach ist er nach England gegangen, wo er als Journalist, Politiker und vor allem als Arzt Karriere machte. Seinen Doktor in Medizin bestand er an der angesehenen schottischen Universität St. Andrews. Er ist im wahren Sinne des Wortes ein Mann der Aufklärung.
Jean-Paul Marat wird Freimaurer, versucht sich als Romanautor und philosophischer Essayist. 1774 deutet er zum ersten Mal sein revolutionäres Potenzial an. In seinem Traktat »Die Ketten der Sklaverei«. Zwei Jahre später kehrt er nach Frankreich zurück, arbeitet als Arzt für den Grafen von Artois und publiziert in wichtigen Verlagen. Einige seiner naturwissenschaftlichen Abhandlungen über Elektrizität, Licht und Optik werden ins Deutsche übersetzt und von Goethe gelobt. Doch der große Durchbruch bleibt dem Vielbegabten verwehrt.
Man sagt, sein Gefühl des Grolls könne damit erklärt werden, dass es ihm als Naturwissenschaftler nicht gelang, die Tür zur Akademie aufzustoßen. Und das könnte ein Grund für seine frühzeitige Radikalität gewesen sein, sodass er mit einem ungestillten, starken Hass in die Revolution eintrat.
Zudem ist der kleinwüchsige Marat keine Schönheit. Er leidet am ganzen Körper unter einem ständig juckenden Hautausschlag. Nach dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 sieht er seine Zeit gekommen. Ab September publiziert er L'Ami du Peuple, der Volksfreund, zunächst in einer Auflage von 2000 Exemplaren. In seinem Glaubensbekenntnis als Redakteur schreibt er:
Die Wahrheit und die Gerechtigkeit sind meine einzigen Gottheiten auf Erden. Im Kampf gegen die Staatsfeinde werde ich schonungslos die Betrüger angreifen, die Heuchler entlarven, die Verräter anzeigen.
Marat attackiert nie Privatpersonen, nur Amts- und Würdenträger, darunter den König, Minister oder Spekulanten, die Mehl horten, um den Brotpreis in die Höhe zu treiben. Viele der Kritisierten erstatten Anzeige. Deshalb wohnt und arbeitet er im Verborgenen, im Pariser Keller. Anfang 1790 setzt sich der mit Haftbefehl gesuchte Marat nach England ab. In seiner Wut schreibt der Flüchtling einen Aufruf an die Nation, der zum ersten Mal Blutvergießen fordert.
Einige rechtzeitig abgeschlagene Köpfe halten für lange Zeit die öffentlichen Feinde zurück und befreien eine große Nation für Jahrhunderte vom Elend und den Schrecken des Bürgerkrieges.
Und der Wütende kehrt nach Paris zurück. Knapp 1000 Ausgaben seiner Zeitung produziert Jean-Paul Marat in knapp 4 Revolutionsjahren. Im Alleingang mit Hilfe wechselnder Drucker. Im September 1790 fordert er den Kopf von 10.000 Konterrevolutionären. Ein paar Monate später sind es bereits 100.000. Wie viel Wahn ist im Spiel? Für seine Gegner ist Marat ein Kranker.
Das ist wirklich sehr amüsant, gerade psychologisch. Mit denselben Symptomen wird Marat mal als geistesgestört, mal als psychopathisch, mal als monomanisch hingestellt.
Sagt sein Biograf Olivier Coquart. Auch körperlich werden Marat alle Übel der Menschheit angedichtet, immer auf Grundlage der von ihm selbst beschriebenen Symptome.
Ende des 18. Jahrhunderts stuft man ihn als syphiliskrank ein. Dann folgt die Tuberkulose, also die Krankheit der Armen, der Deklassierten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden seine dermatologischen Probleme mit Formen der Diabetes erklärt, aufgrund zu vieler Exzesse. Dann ist von Krebs die Rede. In ein paar Jahren wird man ihn wahrscheinlich als einen der ersten AIDS-Fälle hinstellen. Es gibt wirklich unzählige Diagnosen zu Marat. Wir erfahren dabei mehr über die Zeit, in der sie gestellt werden, als über die Krankheit selbst, die eine unerträgliche, wahrscheinlich tödliche Hautkrankheit war.
Jean-Paul Marat, der Besessene der Französischen Revolution. Wie weit reicht die Schuld des Aufwieglers, des Anstifters zum Mord? Selbst macht er sich die Hände nie schmutzig. Wenn sein vielbeschworenes Volk auf die Straße geht, schreibt er in seinem Kellerloch. Ist er persönlich beteiligt an den Septembermassakern von 1792, als hunderte Adlige in den Gefängnissen ermordet werden? Es kann ihm bis heute nicht nachgewiesen werden.
Ihn hat ständig die Idee angetrieben, dass eine gute Verfassung dem Volk ermöglichen müsse, Überschreitungen der Amtsgewalt zu kontrollieren und zu bestrafen. Seine Ideologie ist das Misstrauen gegenüber den gewählten Politikern, gegenüber Amtsanmaßungen und Missbräuchen. Sein zweiter starker Punkt ist die Forderung, dass der Staat die Armut verhindern müsse.
Marat, das selbsternannte Auge des Volkes, sieht sich als Warner und als schonungsloser Erzieher, wie das Zitat auf dem 2013 errichteten Bronzedenkmal im Museum der Französischen Revolution zeigt.
Du wirst dich also immer an der Nase herumführen lassen, du plapperndes und dummes Volk. Du wirst nie verstehen, dass man denen misstrauen muss, die dir schmeicheln.
Das einfache, dumme Volk. Es ist in Marats Augen noch nicht in der Lage, sich selbst zu schützen. Deshalb fordert er eine vorübergehende Diktatur. Denn wenn die Adligen zurück an die Macht kämen, so prophezeit er, wäre ihre Rache gnadenlos.
Sie machen mir ein Verbrechen daraus, dass ich die Köpfe der Verräter und Verschwörer gefordert habe.
Verteidigt sich Marat am 14. Januar 1793.
Wo ist denn dieses so große Verbrechen, wenn man 500 Köpfe von Verbrechern fordert, um 500.000 Unschuldige zu retten? Ist diese Rechnung nicht schon ein Zug von Weisheit und Menschlichkeit?
Marat wettert, dass die Revolution nur dem Bürgertum diene. Deshalb sei er, der Freund des Volkes, als Journalist eine unbedingt nötige Kontrollinstanz.
Die Feinde der Freiheit hören nicht auf, mich zu verleumden, indem sie mich als Hitzkopf, Träumer, Wahnsinnigen darstellen oder als Menschenfresser, blutgierigen Tiger, als Ungeheuer und das, um bei der Nennung meines Namens Grausen hervorzurufen und das Gute zu verhindern, das ich tun möchte und könnte.
Im September 1792 wird Marat zum Abgeordneten des Nationalkonvents gewählt. Für die gemäßigten Girondisten aus der Region um Bordeaux ist er ein rotes Tuch. Doch ihre Anklage scheitert. Marat wird vom Revolutionstribunal unter dem Jubel seiner Anhänger freigesprochen. Den bald folgenden Sturz der Girondisten kann er aber kaum noch genießen. Er verbringt die meiste Zeit in der Badewanne, im Kräutersud. Nur dort ist seine Hautkrankheit zu ertragen. Am 12. Juli 1793 fordert er in seiner Zeitung, die sich mittlerweile der Publizist der Französischen Republik nennt:
Wachen wir auf, noch ist es Zeit. Wenn wir wenigstens in der Zukunft weiser wären. Es bringt mich zur Verzweiflung, dass ich immer und ewig die Kassandra der Revolution bin.
Am Tag darauf verschafft sich die 24-jährige Charlotte Corday bei Marat Einlass, mit dem Versprechen, geflohene Girondisten zu denunzieren. Ein kurzes Gespräch folgt. Dann zieht die Schöne ein Messer mit einer 20 cm langen Klinge und sticht zu.
Für ihn selbst war das ein unglaublicher Glücksfall. Zum einen hat ihm Charlotte Corday Sterbehilfe geleistet, weil es mit ihm wahrscheinlich zu Ende ging. Zum anderen hat sie ihm posthum eine Aura verschafft, auf die er wohl niemals gehofft hätte.
Heute vor 225 Jahren, am 13. Juli 1793, ist Jean-Paul Marat der erste Vertreter des Nationalkonvents, der einem Attentat zum Opfer fällt. Drei Tage später feiert ihn das Volk von Paris als Märtyrer der Revolution, Patrice Genifay.
Es gibt während der Revolution nur sehr wenige wirklich populäre Figuren. Marat ist eine davon. An dem Tag, als man ihn beerdigt, feiert er, wie schon bei seinem Auftritt vor dem Revolutionstribunal, eine Art karnevalesken Triumph. Er war eine Figur des volkstümlichen Paris.
Einen Tag später folgt der Prozess gegen Charlotte Corday. Sie verteidigt sich mit dem Satz:
Ich musste einen Menschen ermorden, um 100.000 zu retten.
Ein Satz, der schöne Illusion bleibt. Adam Lux, ein angereister deutscher Revolutionssympathisant, bekommt das zu spüren. Nach der Hinrichtung von Charlotte Corday schreibt er verliebt eine Hymne auf sie. Er wird denunziert und geköpft. Die Revolution frisst ihre Kinder. Die Schreckensherrschaft beginnt und gleichzeitig der Marat-Kult. Biograf Olivier Coquart:
Je suis de plus en plus convaincu de l'absence totale de pouvoir de Jean-Paul Marat.
Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass Jean-Paul Marat keinerlei Macht besaß. Er war jemand, auf den sich die Girondisten viel zu sehr fixiert haben. Politisch war das ein großer Irrtum. Denn so haben sie nicht wahrgenommen, wer wirklich die Macht hatte. Abgesehen davon ist Marats Einfluss auf die öffentliche Meinung nur schwer messbar.
La mesure de son audience m'apparaît de plus en plus difficile.
Im November 1793 beschließt der Konvent, den Leichnam Jean-Paul Marats in das Pantheon zu überführen. Doch die Revolution gerät in Schleudern. Schon Anfang 1795 werden seine sterblichen Überreste wieder entfernt. Ein halbes Jahrhundert später, während der Februarrevolution von 1848, zeigt sich, dass Marat in einem Punkt Recht behält. Das Misstrauen gegenüber den alten fürstlichen Machthabern kann nicht groß genug sein. So scheitert die Demokratie ein weiteres Mal. In Deutschland mit besonders fatalen Folgen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Jean-Paul Marat, der am 13. Juli 1793 ermordet wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.